Sie bitten, dem Ausschuss Vor- und Zunahme Ihr Alter und Ihre Berufsbezeichnung mitzuteilen und noch mitteilen, ob die Anschrift noch stimmt, wo wir Sie geladen haben.
Mein Name ist Uwe Möller, ich bin 52 Jahre alt, Kriminalhauptkommissar und zu laden über die Kriminalpolizeiinspektion in Saalfeld, Sitz Rudolstadt, Kotterstraße 41.
Gut, vielen Dank. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein Eingangsstatement abzugeben im Zusammenhang. Wir können aber auch gleich mit der Befragung beginnen. Wie wollen Sie es handhaben?
Wir können gleich mit der Befragung beginnen.
Gut. Sie sollen dem Onkel von Michelle Kiesewetter, dem Zeugen Wenzel, in einem Gespräch auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Tat in Heilbronn und den Morden an ausländischen Mitbürgern hingewiesen haben. Können Sie uns mal von dem Gespräch berichten?
Ja, also es ist richtig, dass es dieses Gespräch gab. Ich kann es zeitlich nicht mehr genau einordnen, wann dieses Gespräch stattgefunden hat. Es war auf jeden Fall mal in den späten Abendstunden, als wir uns auf der Dienststelle begegnet sind. Es war weit nach Dienstschluss und wir hatten uns also hier durch Zufall auf dem Flur getroffen und sind dann in den Aufenthaltsraum vom Kriminaldauerdienst und haben dort also noch gemeinsam eine Tasse Kaffee getrunken. Und der Kollege Wenzel, wie gesagt, war also, ich sag mal, sehr, wie soll ich sagen, also er litt sehr unter dem Verlust seiner Nichte, war also sehr niedergeschlagen. Und das Gespräch diente also eigentlich, ihn etwas wieder aufzurichten. Und bei dieser Gelegenheit sind wir also auf dieses Tötungsdelikt zum Nachteil der Michelle Kiesewetter zu sprechen gekommen. Und ich habe ihm also in diesem Gespräch gesagt, dass es also in dem Fahndungslagebild verschiedene Tötungsdelikte gibt, wo also auch Schusswaffen eine Rolle gespielt haben. Und insbesondere sind wir also darauf gekommen, weil es kurz vor diesem Gespräch eine Information gab, dass also im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an der Michelle Kiesewetter ein Radfahrer eine Rolle gespielt haben soll. Und hier hatte ich also in Erinnerung, dass in einem dieser veröffentlichten Tötungsdelikte ebenfalls am Rande Radfahrer eine Rolle gespielt haben. Und aus diesem Grund habe ich also damals zu dem Herrn Wenzel gesagt, es wird doch nicht jemand unterwegs sein und Leute erschießen, vielleicht hängt das auch alles miteinander zusammen. Das war also diese Äußerung, die ich damals gegenüber dem Mike Wenzel in dieser Art und Weise gemacht habe, also eine rein hypothetische Aussage von mir zu dieser Zeit.
Die sich ja später dann als treffend herausgestellt hat.
Leider.
In Ihrer Vernehmung durch den Thüringer Untersuchungsausschuss haben Sie angegeben, Sie könnten das Gespräch nicht zeitlich einordnen. Es sei aber nicht unmittelbar nach Bekanntwerdung des Tötungsdelikts gewesen, habe aber zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo noch kein Mensch den rechtsmotivierenden Hintergrund erkannt oder vermutet hätte. Ja. Jetzt ist laut Akten der Herr Wenzel diesem Hinweis in einer Vernehmung, hat diesen Hinweis in einer Vernehmung vom 3. Mai 2007 gegenüber der Polizei gegeben. Und einen Tag später ist es dann verschriftlicht worden. Können Sie dieses frühe Datum ausschließen? Es war.
Also, ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich glaube, dass das zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt stattgefunden hat, unser Gespräch. Denn nach meiner Erinnerung war also dieses, wie soll ich jetzt sagen, das akute Stadium. War also schon das akute Stadium der Trauer bei Herrn Wenzel war also in dieser Form schon durchschritten. Ich glaube, nach meiner Erinnerung war auch längere Zeit nach dem Tötungsdelikt im Krankenstand und es war nach meiner Erinnerung sehr viel später. Ich denke, dass es vielleicht fast ein Jahr später war. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Zeitlich eingrenzen kann ich es noch so, dass etwa eine Woche oder zwei Wochen vorher ein Hinweis kam, dass also im Zusammenhang mit der Tötung der Michelle Kiesewetter ein Radfahrer eine Rolle gespielt haben soll. Und das war, wie gesagt, dieser Gedankengang hat überhaupt auch zu dieser Vermutung von mir geführt.
Gut, der Herr Wenzel hat es vorher noch gesagt, dass diese Frage Fahrradfahrer, die Frage der Waffen, er nicht aus der Zeitung erfahren hätte, sondern das von Ihnen gehabt hätte. Wenn Sie jetzt nun sagen, 3. Mai, 25. April, der 3. Mai ist ein Tag nach der Beerdigung.
Ja, also das schließe ich aus. Dass das eigentlich.
Gut, dann ist die Frage, woher hat dann der Herr Wenzel diese Informationen gehabt, wenn er sie nicht von Ihnen gehabt hat?
Also wie gesagt, dieses Gespräch, was der Herr Wenzel hier erwähnt hat, hat also tatsächlich stattgefunden. Ich kann es nicht ausschließen, dass es zu diesem Zeitpunkt war, aber nach meiner Erinnerung war es also weitaus später.
Waren Sie bei der Beerdigung?
Ich selbst war nicht bei der Beerdigung anwesend.
Also die Beerdigung, ich sage nochmal, war am 2. Mai. Am 3. Mai hat er dies bei einer Vernehmung, wir haben das vorher auch geklärt, gesagt. Er hat ausgeschlossen, dass er es aus der Thüringer Zeitung gehabt haben. Da sind ja solche Informationen auch weitergegeben worden. Dann ist die Frage, wo hat er sonst her gehabt?
Hat er das in der ersten Vernehmung schon gesagt? In der ersten Vernehmung?
Am 3. Mai ist er vernommen worden. Und da hat er das gesagt. Er hat zwar vermutet, das 3. Mai stimmt nicht, aber wir haben ihm vorher das vorgelegt und er hat auch das unterschrieben. Das ist auch seine Unterschrift. Gut, da können Sie uns nicht weiter lesen.
Das kann ich, wie gesagt, nicht weiter
eingrenzen. Und woher hatten Sie denn Ihre Informationen jetzt? Also das mit den Waffen und das mit dem Fahrradfahrer?
Also wie gesagt, es gibt also bei uns in dem Intranet, in dem Extrapol ein Fahndungslagebild. Dort werden also bundesweit auch ungeklärte Tötungsdelikte abgebildet. Wahrscheinlich nicht alle, aber ein Großteil. Und ich habe also zu dieser Zeit im Sachbereich Leib und Leben gearbeitet, habe also dieses Fahndungslagebild ungeklärte Tötungsdelikte engmaschig verfolgt und habe also hier auf jeden Fall zu dem damaligen Zeitpunkt feststellen können, dass mehrere ungeklärte Tötungsdelikte eingestellt waren, wo Schusswaffen eine Rolle gespielt haben. Und wie gesagt, es kam mir darüber hinaus, gab es also auch Schriftverkehr über Fernschreiben, also E-Post, wo also zu bestimmten Dingen informiert wurde. Und hier, wie gesagt, gab es zu irgendeinem Zeitpunkt einen Hinweis, dass also beim Tötungsdelikt unter Michelle Kiesewetter ein Radfahrer eine Rolle gespielt haben soll. Und im Anschluss daran, also wenige Tage später, hat also dieses Gespräch zwischen dem Mike Wenzel und mir stattgefunden. Das ist das, was ich zeitlich einordnen kann.
Es soll ja auch über die Waffe gesprochen worden sein. Tatsächlich wurden nicht die gleichen Kaliber verwendet, wie wohl offensichtlich zwischen Ihnen beide besprochen worden sei. Die bei den Morden an ausländischen Mitbürgern verwendete Cesca hatte Kaliber von 7,65 mm gehabt, während die Radom und die Tokarev, mit denen Michelle Kiesewetter und Martin Arnold erschossen bzw. schwer verletzt wurden, haben Kaliber 9 bzw. 7,62 mm gehabt.
Also wie gesagt, es gab damals in diesen eingestellten Fällen gab es auf jeden Fall Fälle, wo im Kaliber Übereinstimmungen vorhanden waren und es war mindestens ein Delikt eingestellt, wo auch 9 mm irgendwo eine Rolle gespielt haben. Ja, das war also, wie gesagt, das ist das, was ich jetzt in der Erinnerung habe.
Jetzt hat der Herr Wenzel bei seiner Vernehmung durch den Thüringer Untersuchungsausschuss angegeben, mit dem Kaliber sei jetzt nicht der Zusammenhang zwischen der Tat an seiner Nichte und den sogenannten Türkenmorden erfolgt, sondern innerhalb der sogenannten Türkenmorde sei das gesagt worden, da sei das gleiche Kaliber verwendet worden. Können Sie sich noch daran erinnern, auf welchen Zusammenhang er sich da mit diesem Hinweis bezogen hat oder Sie sich bezogen haben?
Ne, das könnte damit zusammenhängen, was ich gerade eben gesagt habe, dass es also unter diesen eingestellten Delikten in diesem Verhandlungslagerbild mehrere gab, wo also das gleiche Kaliber, ich kann Ihnen das Kaliber heute nicht mal mehr sagen, aber zumindest das gleiche Kaliber eine Rolle gespielt hat. Und wie gesagt, es gab also auch mindestens ein Delikt, wo es also um 9 mm ging. Ob das jetzt ein Zusammenhang zu dieser Serie hier, ob damit ein Zusammenhang hergestellt werden kann, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das kann also auch ein völlig anderweitig gelagertes Tötungsdelikt gewesen sein.
Aber da sind Sie sicher, dass Sie das aus dieser Information der Polizei hatten, denn in einem Artikel von der Thüringer Nachricht am 3. Mai, also an dem Tag, wo der Herr Wenzel vernommen worden ist, wurde berichtet, eine Radfahrerin sei beinahe von einem blutverschmierten Mann umgerannt worden und gelte als einer der wichtigsten Zeugen. Ferner war bereits am 27. April ebenfalls in der Thüringer Nachricht berichtet worden, die Soko Parblatt suche zwei Zeugen, die mit einem Fahrrad am Tatort vorbeigekommen sein sollen. Könnten Sie Ihre Erkenntnisse auch aus dieser Berichterstattung haben oder sind Sie sicher, Sie haben das durch die Mitteilung der Polizei intern erhalten?
Also das ist auch so ein Problem, dass ich das nicht mit Sicherheit jetzt sagen kann, von wo kamen welche Informationen. Also ich könnte heute nicht mit Bestimmtheit sagen, ich habe jetzt diese Informationen aus einem Fernschreiben, welches per E-Post übermittelt wurde, oder ich habe es aus diesem Verhandlungslagerbild, oder ich habe es aus den Medien, das weiß ich nicht mehr. Was ich weiß, ist, dass also hier im Zusammenhang mit der Michelle ein Radfahrer eine Rolle gespielt hat. Und das war damals auch der Grund für diese Vermutung in dem Gespräch, welches wir hier geführt hatten.
Es ist auch eine auffällige Vernehmung vom Herrn Wenzel, in dem dieser von dem möglichen Zusammenhang berichtet hat, sind Sie namentlich gar nicht erwähnt. Ihr Namen nennt er erst in der Vernehmung am 14. November 2011, also 4 Jahre später. Sind Sie denn im Nachgang zu 2011 dann polizeilich vernommen worden?
Oder wann sind Sie ich bin ein einziges Mal polizeilich vernommen worden von Kollegen des Bundeskriminalamtes. Das war dann nach 2011 auf jeden Fall. Könnte also jetzt schätzungsweise 3 Jahre her sein, als diese Vernehmung stattfand. Das war eine ziemlich kurzfristige Vernehmung.
Also es könnte nach dem 14. November 2011 gewesen sein?
Könnte danach gewesen sein.
Ja. Also nach 2007 bis 2011 sind Sie nicht vernommen worden?
Nein.
Jetzt in Ihrer Vernehmung durch den Thüringer Untersuchungsausschuss haben Sie berichtet, Sie hätten regelmäßig die Informationen verfolgt und hätten dann den Gedanken gehabt, das Zitat, Mensch, hier sind bundesweite Tötungsdelikte mit Schusswaffen, da wird doch nicht einer rumreisen und wird Leute erschießen, Zitat genau. Ende. Bezog dieser Gedanke nur auf die Morde innerhalb der sogenannten Türkenmorde oder auch auf die Tat in Heilbronn?
Also eigentlich auf diese sogenannten Türkenmorde. Aber wie gesagt, dieses Gespräch fand ja im Zusammenhang mit der Michelle Kiesewetter statt. Und für mich war also, wie gesagt, die Übereinstimmung Anwendung von Schusswaffen und dieses brutale Vorgehen. Also eine Art Hinrichtung war das ja jeweils. Und das war für mich eigentlich signifikant in diesem Moment, wo ich das auch zu diesem Zeitpunkt, ich persönlich hätte das also nicht ausgeschlossen, dass das also der gleiche Täter ist.
Ja. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, warum Sie zwischen 2007 und 2011 nicht vernommen worden sind?
Nein, eigentlich nicht. Mir war das ja selbst auch nicht bekannt, dass der Kollege Wenzel das irgendwo zu Protokoll gegeben hat, sodass das für mich jetzt keine Verwunderung ausgelöst hatte. Und wie gesagt, das war also, ich sag mal, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, als das Gespräch stattfand, war das also eine rein hypothetische Aussage.
Ja, keine weiteren Fragen, Herr Prüfrock?
Ich habe keine Fragen.
Herr Möller, ja. Ich hätte mal noch eine Nachfrage, und zwar jetzt die dienstlichen Aufgaben von Mike Wenzel. Sind da Ihnen irgendwelche Fälle noch bekannt bei Mordfallermittlungen, die jetzt quasi er behandelt hat?
Also was mir in Erinnerung ist, sind also zwei Tötungsdelikte zum Nachteil von Ausländern gewesen, wo wir gemeinsam in einer Sonderkommission gearbeitet haben. Hier ging es also um Tatbeteiligte und auch Geschädigte von Ländern der ehemaligen Gussstaaten, also der Sowjetunion ehemals, Armenien, Georgien, diese Nationalitäten haben dort eine Rolle gespielt. Und hier haben wir also eine Sonderkommission gehabt unter meiner Leitung, die über mehrere Jahre lief, wo also auch ich sag mal, eine sehr hohe Brutalität zutage kam im Zuge dieser Ermittlungen. Das ist das, was mir jetzt spontan in Erinnerung
ist. Dass diese Brutalität sich dann in so einer Serie niederschlagen kann.
Ja.
Das hatten Sie auch.
Das war uns eigentlich beiden aus der gemeinsamen Arbeit, war das durchaus vorstellbar.
Also so eine osteuropäische organisierte,
ja,
Gruppierung.
Ja, wenngleich ich natürlich sagen muss, dass zu keinem Zeitpunkt der Bogen gespannt werden konnte oder auch gespannt wurde in unserem Gespräch zwischen diesen Tötungsdelikten und den anderen Tötungsdelikten.
Aber hatten Sie da das quasi im Verdacht, dass die vielleicht da zusammenhängen könnten?
Nein.
Gar nicht?
Nein, gar nicht.
Auch so von der Begehungsweise sind es dann Veränderungen gewesen?
Nein. Weil wir dort, ich sag mal, in der Regel andere Begehungsweisen hatten, auch anderes Nachtatverhalten. Wir hatten also dort, ich will mal sagen, eine ganz andere Tätersprache. Die Opfer wurden also regelmäßig ohne irgendwelche Hinweise auf eine Identität im Wald verborgen. Und wurden dann später zu sehr viel späteren Zeitpunkten aufgefunden.
Jetzt haben Sie vorher nochmals erwähnt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie sagten, das war für Sie durchaus plausibel, die Morde gegen die türkischen Mitbürger und dann auch jetzt die Konstellation auf der Theresienwiese. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie sagten, das war für Sie naheliegend, dass das zusammengehören könnte?
Ja, das war für mich nicht naheliegend, sondern das war eine reine Vermutung. Für mich gab es also an Übereinstimmung zum einen die Anwendung von Schusswaffen, dieses brutale Vorgehen, eine Art Hinrichtungspraxis, sage ich mal, was anderes kann man eigentlich dazu nicht sagen. Und wir haben ich sage mal, regelmäßig auch, also so nach meiner Erinnerung, gab es also regelmäßig ein sehr geringes, signifikantes Spurenaufkommen. Und wir hatten als Übereinstimmung, wie gesagt, dass mindestens in einem Fall, ist es mir also in Erinnerung, ein Radfahrer eine Rolle gespielt hat im Zusammenhang mit dieser Tötung. Das müsste also bereits im Jahre 2005 dieses Tötungsdelikt gewesen sein, wo also hier ein Radfahrer schon eine Rolle gespielt hat. Das war also tief verankert in meinem Gedächtnis als Randinformation ganz einfach. Und es gab dann, wie gesagt, diese Information, wo ich heute nicht mit Bestimmtheit sagen kann, kam die über die dienstliche Strecke oder kam die über die Medienstrecke. Aber es kam auf jeden Fall die Information, dass auch im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an der Michael-Kiesewetter ein Radfahrer eine Rolle spielen sollte. Und das war für mich in diesem Gespräch mit dem Mike Wenzel einfach der Grund, auch diese Vermutung zu äußern, wo ich gesagt habe, Mike, da wird doch nicht einer unterwegs sein und wird hier bundesweit die Leute erschießen. Ne?
Die KPI Saalfeld war ja eingebunden in den Bereich der Ermittlungen im Mordfall Kiesewetter, der schweren Verletzung von Martin Arnold. In welcher Weise waren Sie da eingebunden? Haben Sie da Aufträge erhalten oder wie ist es da vonstatten gegangen?
Also es gab also in dem konkreten Fall, gab es zur damaligen Zeit nach dem Tötungsdelikt Fernschreibverkehr unmittelbar danach. Es hatte sich ja dann herausgestellt, es ist also eine aus Thüringen stammende Polizeibeamtin und es hatte sich dann auch gleich am nächsten Tag herausgestellt, die Verwandtschaftsbeziehung zu unserem Kollegen. Es waren dann, ich sage mal, entsprechende polizeiliche Maßnahmen zur Absicherung auch der Trauerfeierlichkeiten umzusetzen. Und in der Folge, ach so, und vielleicht noch eins, es gab also so eine Art, wir sagen mal, Öffnungsfernschreiben dazu, wo also daraus hervorging, was ist passiert, wie ist der aktuelle Kenntnisstand, und es ist eben eine Sonderkommission eingerichtet unter deren der Leitung, und die ist so und so erreichbar. Diese Erreichbarkeiten waren also wichtig, falls also irgendwelche Hinweise von Bürgern eingehen, dass man die also hier konkret weiterleiten kann bzw. Verbindung aufnehmen kann. Und das war also, wie gesagt, am Anfang diese Geschichte. In der weiteren zeitlichen Folge war es dann so, dass also durch diese Sonderkommission wohl auch Überwachungsmaßnahmen der Grabstätte der Michael Kiesewetter stattgefunden haben. Und im Rahmen dieser Überwachung trat also hier eine unbekannte männliche Person in Erscheinung, die dieses Grab regelmäßig besuchte in größeren Abständen. Und wir waren also dann damit beauftragt, diese Person zu identifizieren. Hier gab es also dann auch, als diese Person sich wieder im Bereich aufhielt, aktive Ermittlungshandlungen. Und ich weiß, dass diese Person dann in diesem Verfahren auch identifiziert wurde. Ich weiß heute den Namen nicht mehr. Wir haben diese Angaben dann an diese Sonderkommission weitergeleitet. Und die sind also dann entsprechend auch in die Ermittlungen eingetreten zu dieser Person und haben also mit dieser Person auch selbst die Vernehmungen durchgeführt.
Jetzt hatten Sie ja ein sehr gutes Bauchgefühl in der Konstellation, dass Sie sagen, da kann ein Zusammenhang bestehen. Hatten Sie auch nach 2007 auch an einen Täterkreis aus der rechten Szene gedacht?
Also ich sag mal, grundsätzlich war zu dem damaligen Zeitpunkt war nichts undenkbar. Es war alles offen. Man hatte ganz einfach viel, hatte einfach viel zu wenig Informationen, um das allumfassend einschätzen zu können. Aber aufgrund auch dieser Informationslage war es also für mich ein Fall, wo also in alle Richtungen ermittelt werden muss, ganz einfach, weil man nichts ausschließen konnte zu dieser Zeit.
Zu der Zeit, können Sie da etwas sagen, wie stark eine rechte Szene in dem Einzugsbereich Ihrer KPI Saalfeld war? Ich weiß, es ist eine offene Frage. Ja. Sind Ihnen Gewalttaten da als bekannt? Wie ist da signifikant waren in der rechten Szene in der Zeit
2007. Also aus dieser Zeit sind mir jetzt signifikante Geschichten nicht bekannt.
Der Thüringer Heimatschutz, sagt Ihnen das was?
Der sagt mir was.
Und Sie wissen auch, welche Personen?
Ich weiß auch, welche Personen dort eine Rolle gespielt haben. Dort sind auch Personen dabei, die, ich sag mal, brutal vorgehen, die also auch entsprechende Vorstrafen aufweisen. Aber ich muss dazu sagen, dass also dieses Arbeitsgebiet, sage ich mal, nicht zu meinem primären Aufgabengebiet gehört hat.
Okay. Nach dem 4.11.2011 hat man da nochmals einen neuen Aufschlag gemacht, also gerade jetzt rechte Szene. Sind Sie da auch nochmals eingebunden gewesen?
Wie meinen Sie das?
Jetzt 2000, also wir haben ja vorher, ich möchte einfach so sagen, 2007, es kam dann zu der Tat Theresienwiese, und dann halt die Bezüge Richtung Thüringen, da war ja KPI Saalfeld auch dabei, und jetzt dann halt, nachdem letztendlich das Trio, das NSU-Trio aufgeflogen ist, also in der Konstellation nach dem 4.11., ob dann nochmals ein neuer Ansatz stattgefunden hat, Bezüge festzustellen. Ja, Thüringen, Baden-Württemberg etc.
Dort gab es also zahlreiche Arbeitsaufträge, ich sage mal, bestimmte Personenverbindungen aufzählen und so weiter. Das lief also auch im Zusammenhang auch durch Aufträge der Landesregierung, im Zusammenhang auch mit dem Thüringer Untersuchungsausschuss dann. Mhm. Hier gab es also kleine Anfragen zu bestimmten Themen, die also, ich sag mal, auch solche Ermittlungen nach sich gezogen haben.
Es wurde, da was Berichtenswertes für uns jetzt, wo wir Erkenntnisse
sind also, nein, das sind also, ich sag mal, mehr Routine Überprüfungen gewesen, die also jetzt, ich sag mal, aus meiner Sicht nicht zu, zu signifikanten Erkenntnissen geführt haben, sondern die eben entsprechend den Arbeitsaufträgen abgearbeitet wurden, auch durch das zuständige Kommissariat.
Fällt Ihnen jetzt ein Arbeitsauftrag ein oder eine Abprüfung oder was Sie da dann gemacht haben?
Naja, es gab Vorgaben von bestimmten Personen zum Beispiel und es wurde also abgeprüft, in welchen Beziehungen die zueinander standen, ob es Bezugspunkte gab, zur rechten Szene und so weiter und so fort. Also derartige Aufträge gab es.
Gut, danke schön.
Ja, Herr Müller, ja. Sie sind ja deswegen so interessant, weil Sie noch vor dem 3. Mai 2007 als Erster einen Bezug zu dieser Mordserie gesetzt haben, mit Ihrer Vermutung. Deswegen ist es auch wichtig, ob Sie vor dem 3.5. mit dem Herrn Wenzel gesprochen haben. Und ich möchte deswegen Ihnen vorhalten, diesen Satz, den der Herr Wenzel am 3. Mai gesagt hat, gegenüber seinem Vernehmungsbeamten. Er hat gesagt, ich zitiere ihn, ich sage nicht, dass ein Zusammenhang besteht, Punkt. Ein Kollege von der K1 hat mich nur angesprochen, dass ein Zusammenhang bestehen könnte. Zitat Ende. Aussage 3. Mai, 12.10 Uhr. Und er hat jetzt gesagt, der Kollege von der K1 waren Sie.
Ja.
Sie haben ja vorher gesagt, Sie können es ausschließen, dass Sie schon vor dem 3. Mai. Können Sie, wenn ich Ihnen das vorhalte, nochmal sagen, wahrscheinlich haben Sie dann vor dem 3. Mai 2007 mit dem Herrn Wenzel darüber gesprochen.
Also wenn ich jetzt unterstelle, dass das Datum auf genau. dem Protokoll stimmt, dann muss es vorher gewesen sein. Nach meinem subjektiven Gefühl hat dieses Gespräch tatsächlich sehr viel später stattgefunden.
Ja. Sie haben gesagt...
Aber ich kann es, wie gesagt, nicht ausschließen, dass es also vor diesem 3. Mai war. Aber
dann frage ich noch eine andere Frage, weil Sie haben gesagt, Ihrer Erinnerung nach ist der Herr Wenzel sehr lange krank gewesen nach der...
Also zumindest mehrere Tage oder Wochen.
War genau, die Frage ist, war das dann unmittelbar nach Bekanntgabe oder erst nach der Beerdigung?
Ich denke, das könnte nach der Beerdigung gewesen sein. Also da bin ich mir auch nicht mehr
sicher. Sind Sie auch nicht sicher?
Das würde sich vielleicht sicher noch im Nachgang feststellen lassen, aber aus dem Gedächtnis heraus kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur, dass er da eine ganze Weile nicht im Dienst war.
Okay. Die zweite Frage, die entscheidend ist, ist die Frage, woher kam der Hinweis mit dem Fahrrad? Und jetzt haben Sie auch die Begrifflichkeit Fernschreiben verwendet.
Also E-Post, sagen wir.
Ja, ich habe auch schon den Verdacht gehabt, es ist auf Thüringerisch E-Mail.
Nein, Fernschreiben. Keine E-Mail, sondern E-Post.
E-Post.
E-Post ist ähnlich, ist ein ähnliches System wie E-Mail, aber ist eben im geschützten Bereich für die Behördennachrichten unter
anderem. Okay. Alles klar, dann ist quasi eine alte Formulierung praktisch mit rüber gerettet worden und wird weiterverwendet, obwohl es im Grunde um E-Mails oder was, oder Intranet geht. Also Intranet auf Thüringisch heißt Fernschreiben.
Also Fernschreiben haben wir früher gesagt, Informationsaustausch der Behörden und heute läuft das also per E-Post. Ja, ist also nichts anderes.
Sie haben gesagt, Sie haben diese Informationen mit dem Fahrrad aus dem Fahndungslagebild. Ist das, was man im Intranet
Das ist das, sucht? Was man im Extrapol aufrufen konnte. Also dort waren zumindest diese Delikte eingestellt, diese ungeklärten Tötungsdelikte. Ob die jetzt vollständig waren, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr. Auch die Anzahl kann ich nicht mehr sagen, das variiert immer mal. Aber was ich eben jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob dieser Hinweis mit dem Fahrrad in dem Fahndungslagebild so mit drin stand oder ob ich das aus einer dieser E-Post Schreiben dann herausgelesen habe, denn zu unseren Aufgaben gehört es natürlich auch sachbereichsbezogen, die E-Post entsprechend auszuwerten, die also hier gesteuert wird in die Dienststellen und hier kann es also durchaus auch sein, dass man einfach jetzt, ich sag mal, ein Erkenntnis, eine Überschneidung einfach hat und man kann, also ich kann zumindest nach dieser Zeit jetzt nicht mehr zuordnen, wo kam welche Information her.
Ja. Dann noch abschließend eine Frage. Wir wissen ja jetzt im Nachhinein, dass diese Ceska-Mordserie mit einem Kaliber 7,5 mm begangen wurde. Ceska 7,5 mm. Der Mord an der Michelle Kiesewetter und ihrem Mordversuch an ihrem Kollegen mit einem Kaliber 9 mm und 7,62 mm.
7,65 mm, nicht 7,5.
Ich habe, Ceska ist bei mir 7,5 und die Tokarev hat 7,62 mm, so habe ich es mir aufgeschrieben. Gut. Aber jedenfalls sind unterschiedliche Kaliber. Ja? Wenn Sie das jetzt wissen und Sie sagen, Sie hätten dieselben Kaliber gesehen.
Also was ich in Erinnerung hatte, war, dass es dort Übereinstimmungen gab in den Kalibern bei diesen veröffentlichten Tötungsdelikten. Ich kann Ihnen heute das Kaliber nicht mehr sagen. Und wie gesagt, ich glaube, mich eben zu erinnern, dass auch mindestens einmal ein 9 mm Kaliber eine Rolle gespielt hat.
Bei einer dieser Meldungen, aber bei jedenfalls nicht bei dieser Ceska-Serie.
Das muss nicht zwingend dazu gehört haben.
Okay.
Sondern es geht mir darum, dass also es waren ja nicht nur diese Ceska-Serie, die dort veröffentlicht war, sondern einfach ungeklärte Tötungsdelikte.
Aber wichtig ist, der Zusammenhang, den Sie hergestellt haben, war wegen dem gleichen Kaliber, also wegen 9 mm.
Ja, das,
das war der Anknüpfungspunkt für Sie.
Der eigentliche Anknüpfungspunkt war für mich
die Kaltblütigkeit.
Dieser Radfahrer, der eine Rolle gespielt haben soll. Das war eigentlich überhaupt für mich diese Geschichte, wo ich sage, wieso ist dort jetzt auch ein Radfahrer zu sehen. Gell? Und wie gesagt, wir haben unabhängig vom Kaliber, wir haben also die Schusswaffenanwendung, wir hatten die Brutalität des Vorgehens.
Ja, das habe ich verstanden. Ja?
Und ich sage jetzt mal, Leute, die also solche Taten auch begehen, die müssen nicht zwingend nur eine Schusswaffe zur Verfügung haben. Deswegen ist für mich also das Kaliber auch relativ sekundär gewesen, sondern es ging also mehr oder weniger um die Art der Tötung und eben auch um das Drumherum. Und ich glaube auch, wir haben relativ selten, wurden nach meiner Erinnerung auch relativ selten Hülsen gefunden am Tatort. Also auch solche Übereinstimmungen gab es ganz einfach. Wie gesagt, das war insgesamt, hat mich eben damals auch zu dieser Äußerung hinreißen lassen. Das war also eine reine Vermutung, auf nichts gestützt, sondern einfach im Gespräch bei einer Tasse Kaffee, wo ich gesagt habe, Mike, da wird doch nicht einer rumreißen und wird hier bundesweit Leute erschießen. Ja. In dem Moment, wo man sowas sagt, verwirft man das auch gleich wieder. Ich will Ihnen auch vielleicht noch kurz erklären, warum. Mhm. Weil wir gerade im Bereich der Schussspuren eigentlich eine sehr akribische Spurenauswertung haben, die zentralisiert über das Bundeskriminalamt läuft. Das heißt also, alle aufgefundenen Projektile, Geschossteile, Hülsen etc. werden also dort zentral verglichen und spätestens dort würde also ein Zusammenhang objektiv hergestellt werden können. Und darauf, denke ich mal, verlässt man sich also auch generell, dass man sagt, wenn also mit ein und derselben Waffe in A und in B jemand getötet wurde, dann sollte das also spätestens bei der kriminaltechnischen Untersuchung im Bundeskriminalamt festgestellt werden können. Ja, das ist also, ich sag mal, ähnlich wie beim Abgleich der DNA-Spuren, wo wir also eine Zentraldatei haben, hier das sind also, wie gesagt, diese beiden Spurenarten, wo man wirklich sich darauf verlassen kann und verlassen muss, dass also ein etwaiger objektiver Zusammenhang auch hergestellt werden kann.
Keine Frage.
Länderübergreifend, ja.
Also würde ich halt bedauern, dass der Herr Wenzel nicht nachgefragt worden ist, welcher Beamte ihm das gesagt hat. Das hat er nämlich erst 2011 dann gesagt, wer das war. Ne? Mhm. Und Sie nicht vernommen waren es in 2007. Mhm. Sie sind der erste Polizeibeamte, der auf die Idee offensichtlich gekommen ist, das so zu sehen.
Ja, aber das war uns zu dieser Zeit selbst nicht bewusst. Ja, das war auch, wie gesagt, das war eine
Aber Reine. Sie haben es wenigstens dem Herrn Wenzel mitgeteilt, Ihre Gedanken.
Ja, das ja. hat sich halt so ergeben, ja. ja.
Herr Professor Doktor, nein? Dann habe ich keine weiteren. Doch, Entschuldigung, Frau Gohirsch.
Haben Sie es jemand anders noch mitgeteilt?
Nein, nein. Das war auch, dazu hatte ich auch keine Veranlassung, das mitzuteilen, weil, was ich eben auch erwähnt habe, ist also hier ein wesentlicher Aspekt auch dafür, dass man sich also sofort sagt, okay, wenn es einen Zusammenhang gibt, dann wird das festgestellt. Denn es gab ja für diese Tötungsdelikte mehrere Sonderkommissionen und ich habe also selbst auch in meiner Laufbahn in vielen Sonderkommissionen mitgearbeitet, habe einige auch geleitet und weiß also um die akribische Arbeit der Kollegen, die also, denke ich mal, überall gleich ist. Und man hat also auch dieses Urvertrauen, dass man sagt, okay, das wird also spätestens im Rahmen der Spurenvergleichsuntersuchung im Bundeskriminalamt würde das also festgestellt. Und die Sonderkommissionen waren auch untereinander in Verbindung. Es gab also jetzt keinen Grund, dass sich also Kollegen der KBI Saalfeld, die mit den eigentlichen Delikten überhaupt nichts zu tun haben, dort aktiv in die Ermittlungen einmischen, das war einfach nicht angezeigt. Das war einfach nur meine persönliche Vermutung, die zu der Zeit auch auf nichts begründet werden konnte, außer auf das, was ich eben sagte. Ne, diese Schusswaffengeschichte halt und die Art des Vorgehens. Ne.
Keine weiteren Fragen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sie sind damit aus dem Untersuchungsausschuss entlassen. Und ich darf bitten, den Herrn Kriminalhauptkommissar Tröster in den Saal zu rufen. Die muss man aufstehen. Achso, wie heißt der? Jetzt kommt der Herr Horn, weil der hat aber in der Heimreise. Ich habe nicht gewusst.